Hallo zu unserer nächsten SOT-Radio-Show hinter den Schlagzeilen. Mit unserem Thema heute: Ist Trump auf dem Weg, einen dritten Weltkrieg anzustiften? Ja oder nein? Dieser Frage wollen wir uns heute stellen und natürlich auch einigen Ereignissen, die jetzt ja in einer sehr, sehr kurzen Zeit geschehen sind. Eigentlich in einer Woche kam es Schlag auf Schlag und ja, man kann eigentlich fast gar nicht denken, es konnte schlimmer kommen, und dann wurde es am nächsten Tag immer wieder einer draufgesetzt. Genau. Erstmal, wer ist heute mit dabei? Heute ist mit dabei der Phil.
Hallo.
Und der Luke.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle. Wie immer, ihr seid herzlich eingeladen, mitzuchatten und natürlich auch uns anzurufen. Der Hörer ist jetzt aktiv. Genau, gut. Dann steigen wir gleich mal ins Thema ein. Genau, ist Trump auf dem Weg, einen dritten Weltkrieg anzustiften? Was denkt ihr darüber? Ist das jetzt schon beim letzten Schritt oder ja, machen wir das erstmal.
Ja.
Erstmal einen kurzen, groben Überblick.
Vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen zusammenfassen, was die letzten Wochen passiert ist. Also in wie viel war es? Glaube ich, am 3.4. ist in St. Petersburg hat eine Explosion stattgefunden. Das hat natürlich jetzt offiziell nichts mit Trump oder mit dem US-Imperium, sagen wir es mal so, zu tun. Aber es ist zeitlich gesehen schon interessant, was dann die nächsten Tage passiert ist und ob es dann vielleicht irgendwie einen Zusammenhang hat, vielleicht in Bezug auf den sogenannten Deep State. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen übersetzen kann.
Der Staat im Staat.
Der Staat im Staat oder der Staat hinter dem Staat, also die Leute, die Politik im Westen lenken sozusagen. Und ja, ich glaube, das können wir vielleicht ein bisschen im Laufe der Sendung erkunden, ob das vielleicht der Fall ist oder vielleicht nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen verfrüht, um da ein endgültiges Urteil zu fällen, der Hinsicht.
Ja, ich würde sagen, also da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen, auf das ganze Thema Syrien und die angeblichen Angriffe mit Chemiewaffen von Assad. Und woraufhin ja die Trump-Administration am 7.4. Tomahawk-Raketen nach Syrien geschickt hat und dort also angegriffen hat. Und darauf zielt ja diese Frage auch ein bisschen ab. Ist Trump auf dem Weg, einen dritten Weltkrieg anzustiften? Ja, das ist eben die Frage, weil es doch eine 180-Grad-Kehrtwende ist in seiner Politik.
Okay, da würde ich sagen, fangen wir mal chronologisch erstmal zum Überblick an. Also wenn wir jetzt nur von April sprechen, am 3.4. gab es einen Bombenanschlag in der U-Bahn-Station in St. Petersburg, Russland. Dann gab es am 4.4., also einen Tag später, den syrischen Luftangriff im Norden Idlibs, wo es eben dann zu diesem Giftgasunfall kam. Dazu erzählen wir dann gleich was genau geschehen ist, was wirklich geschehen ist oder am nächsten geschehen ist, weil unsere Medien ja wie immer ja Sachen verdrehen, und wenn man sie 180 Grad dreht, dann kommen wir wieder zur Wahrheit. Und dann drei Tage später, am 7.4., wenn ich mich nicht täusche, dann war halt die Gegenreaktion der USA, in dem halt 50 oder über 50 Marschflugkörper, der Name Tomahawks, halt auf einen syrischen Flughafen geschossen wurden oder halt ein syrischer Flughafen unter Angriff stand. Genau, das wäre zu dieser Chronologie bis heute. Und dann, ach so, natürlich gestern leider noch eben das mit dem LKW in Stockholm, wo auch noch ein paar Leute leider ums Leben gekommen sind. Also wirklich innerhalb ganz, ganz weniger Tage sind halt, ja, wurde es jeden Tag ein Stückchen extremer. Und ich würde sagen, fangen wir damit am besten auch chronologisch mal an, dass wir halt mal am 3.4. Petersburg anfangen. Also Luke, hättest du was dazu? Ansonsten, ich hätte ein paar Daten mit dabei. Ich glaube, Luke, du hast auch einen Artikel dazu mit veröffentlicht.
Auch genau, da ging es vor allem um die Reaktion Berlins und die Beleuchtung bzw. Nichtbeleuchtung vom Brandenburger Tor.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Fakten dazu. Also es war halt am 3.4. gewesen in Petersburg, und da sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und 50 wurden dabei verletzt, inklusive der, den diesen Bombenschlag ausgeführt hat. Genau, und da, selbst an diesem Tag war auch Putin in Petersburg, und man könnte das auch als Symbol sehen: okay, Putin hier, wenn du nicht machst, was wir wollen, dann können wir Bomben zünden lassen, sozusagen.
Also er war nicht direkt in Petersburg, sondern in einem Forum, ich glaube, ein paar Kilometer entfernt, über die, was jährlich abgehalten wird, über die Presse in Russland und die Berichterstattung. Und gibt's auch ein Video, das kann man auf YouTube sich anschauen. Also es war nicht direkt in St. Petersburg, aber es könnte auf jeden Fall eine Message gewesen sein an Putin oder an die russische Regierung im Allgemeinen vom, sagen wir es mal, vom Deep State, um ihm einfach zu sagen, hier, Achtung, wir sind die auf der Spur oder sowas.
Und halt, was Luke vor uns angesprochen hat, am Anfang waren die Medien sogar mal ziemlich neutral zu diesem Anschlag. Nur dann gab es halt auch wieder auch eine 180-Grad-Kehrtwende und eine Berichterstattung, wie sie eben dann darüber berichtet haben. Genau, und auch. Luke, du willst was sagen?
Ja, ja genau, also das war eben ganz interessant, weil am Anfang haben die Medien da wirklich, also zumindest habe ich mal ein bisschen geschaut, so auf Spiegel und so, den üblichen Verdächtigen, und also da war das durchaus, sag ich mal, so wie Journalismus eigentlich sein sollte, also Fakten berichtet, hier derjenige sagt das, der sagt das und das ist passiert, das weiß man noch nicht. Und so, also eigentlich ganz, ganz normaler Journalismus, wie er sein sollte.
Was man nicht so oft erlebt.
Ja. Genau. Und wenn dann eher bei Themen, die völlig unbedeutend sind, ne, dann plötzlich klappt's, aber bei den großen Themen da eher nicht. Und auf jeden Fall, wie du ja schon gesagt hast, gab es dann ziemlich schnell eine Kehrtwende, wobei man muss fairerweise sagen, also in den deutschen Medien zumindest das, was ich so gesehen habe, es war noch im Vergleich zu den USA oder auch der BBC oder so, war das noch alles relativ, also nicht ganz so schlimm, sagen wir mal so.
Aber,
genau, also es wurde jetzt nicht gesagt, Putin hat seine eigenen Leute getötet, um hier Stärke zu demonstrieren oder irgend so ein Quatsch. Also so weit sind sie nicht gegangen, oder zumindest nicht das, was ich gesehen habe. Aber es war natürlich schon wieder sehr subtil, vielleicht sogar noch fast gefährlicher, weil die wirklich dann zwar auch immer nach dem Motto, ja, armen Opfer und so weiter, aber dann halt immer so mit rein, so diese Messages, ja, eigentlich irgendwie ist Putin ja doch schuld, ne? Also zum Beispiel so nach dem Motto, ja, hätte er damals den Tschetschenienkrieg nicht so blutig angezettelt, ne, dann hätten die ja auch nichts, worauf sie sauer sein könnten, die Terroristen, ne? Also das war so ein Gedanke. Oder auch, er unterstützt halt den brutalen Diktator Assad und deswegen sind halt die Terroristen irgendwie sauer auf ihn, so, also nach dem Motto, es wurde zwar nicht so direkt gesagt, aber so die Verknüpfung wurde halt hergestellt, ja, wenn er jetzt den Assad nicht unterstützen würde, dann hätte er auch kein Problem, so, ne? Was irgendwie auch so doppelt absurd ist, dass die Journalisten sich auch echt teilweise auch ziemlich verrückte Sätze gebildet haben, um da irgendwie aus dieser Unlogik wieder rauszufinden, weil ich meine, die offizielle Linie ist ja, Putin unterstützt Assad, aber eigentlich bekämpft er nur die moderaten, tollen Freiheitskämpfer-Rebellen und eben nicht ISIS. Aber komischerweise sind es ja die Terroristen, die den Anschlag in Petersburg gemacht haben. Also irgendwie passt's nicht und dann stehen da so komische Sätze, so ja, aber auch die Terroristen, also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also das haben sie halt versucht, das irgendwie noch so reinzubringen. Und das ist natürlich schon echt erschreckend, wenn man sich überlegt, was abging bei den Pariser Anschlägen oder bei eigentlich allen Anschlägen der letzten Zeit, ne, diese Explosion des Mitgefühls in den Medien und so. Und in St. Petersburg passiert sowas und ist irgendwie schlimm, aber irgendwie ist halt auch Putin selbst schuld. So. Also es ist schon echt dreist.
Ja. Das ist halt dann auch wirklich dieses Kehrtwende, die halt dann geschehen ist. Erst diese neutrale Berichterstattung, wie wir gesagt haben, dann, dass er wirklich wieder durch die Linse Russland geschaut wird, und die ist halt gerade in unseren westlichen Medien sehr getrübt, im wahrsten Sinne, dass dann auch noch Putin beschuldigt wird. Das hing auch, glaube ich, zusammen mit den Demonstrationen, die es in Russland gab, dass sie das dann für sich gedeutet haben, ja, damit will er die Demonstranten niederschlagen, Macht zeigen und Stärke zeigen, was ja natürlich absoluter Unfug ist. Warum sollte er das tun? Damit würde er sich halt auch nur schaden, letzten Endes würde er sowas machen. Am Ende. Und dann muss ich natürlich auch fragen, Luke, was du halt gesagt hast, ja, was soll denn, da müsste ja ständig Bombenanschläge in den USA geschehen, wie viele illegale Kriege, die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt haben, da müsste ständig knallen, aufgrund den Sachen, die die eben gemacht haben. Und also wenn man das natürlich jetzt so gleichsetzen würde, dass halt Putin Tschetschenienkrieg war und die USA auf der anderen Seite in ganz, ganz vielen anderen Ländern schaden.
Ja, und es ist ja auch interessant, dass die in unseren Medien diese Argumente ausgepackt werden. Und das sind eigentlich genau die Argumente, die sie sonst immer ignorieren oder kritisieren, wenn es halt um den Westen geht. Ne? Also so nach dem Motto, also sagen ja auch viele zu Recht, ja gut, wenn ihr halt in Irak alles platt macht und in Syrien und so, dann braucht ihr euch auch nicht zu wundern, wenn es halt irgendwie mal einen Terroranschlag gibt. Das ist ja so eine Argumentation, die oft so auf der Seite der Linken und so gebracht wird. Und dann sagen die immer so, nein, das kann man ja so nicht sagen und so. aber wenn es um Putin geht, dann plötzlich macht es total viel Sinn. Ne? Und sogar die Verschwörungstheorie, dass er so, das hat man ja auch gelesen, ich glaube in der BBC und auch in US-Medien gab es da so einige Schreihälse im Fernsehen, die dann sowas behauptet haben, so nach dem Motto ein False Flag, also Putin selbst hat das Ganze inszeniert, um halt
höchstpersönlich.
Genau, ja. Höchstpersönlich wahrscheinlich noch in Kampfanzug und abgeseilt von und so. Also und das ist halt schon erstaunlich, weil natürlich, wenn irgendjemand sagt, naja, der Terroranschlag in den USA, könnte da nicht der US-Geheimdienst dahinter stecken oder so, dann halten einen alle für bekloppt. Aber wenn es um Russland geht, dann läuft es halt irgendwie zur Primetime im Fernsehen, solche Geschichten. Also es ist schon fast wie so eine Projektion. Also
definitiv. Ja, und das andere an dieser Sache war ja in St. Petersburg hat gerade, was wir am Anfang mit angesprochen hatten, hat wegen Beleuchtung jetzt zum Beispiel des Eiffelturms oder des Brandenburger Tors, dass es nicht gemacht wurde. Und die Begründung war natürlich auch wieder total lächerlich, dass eben Berlin gesagt hat, ja, St. Petersburg ist keine Partnerstadt. Und dann gab es halt auch andere Anschläge wie Orlando, ich glaube noch eine, die auch keine Partnerstadt waren, wo sie auch dieses Brandenburger Tor angeleuchtet haben. Also es ist unglaublich, wie sagt man, dass man für manche zeigt man halt einfach diese Empathie, obwohl es auch Heuchelei irgendwo ist, und für die anderen, auf der anderen Seite halt wieder nicht. Also diese.
Ja, und ich fand es besonders, also witzig kann man es ja nicht nennen, aber also die Dummheit und Dreistigkeit war schon echt nicht schlecht. weil sie bei dem Brandenburger Tor, also die haben, glaube ich, nicht so richtig damit gerechnet, dass es dann so einen Aufschrei gibt. Die haben halt einfach gesagt, so, nee, Russland, ach, den bösen Putin, dem machen wir nicht die Ehre. So stelle ich es mir zumindest vor. Und dann gab es halt doch einen gewissen Aufschrei. Ich meine, auch Berlin und Russland und so, klar, es ist ja auch eine Geschichte und es gibt ja viele Deutsch-Russen auch in Berlin und so weiter. Also so einfach kann man sich vielleicht dann auch nicht machen. Und dann gab es halt einen Aufschrei. Und diese, was du ja gerade gesagt hast, ne, wie die sich rausgewieselt haben dann haben sie gesagt, ja, was können wir machen? St. Petersburg ist ja keine Partnerstadt, nehmen wir das. Okay, also St. Petersburg ist keine Partnerstadt. Aber Moment, wir hatten es ja auch bei Orlando gemacht, aber naja, das war ja in dem Gay Club. Und wir sind ja auch so eine offene Stadt. Da wollten wir Solidarität zeigen. Jerusalem, da gab es auch einen, da haben wir es auch gemacht. Ist auch keine Partnerstadt. Naja, aber gut, mit der deutschen Geschichte, da haben wir ja eine spezielle Also es war wirklich
sehr, sehr an Haaren herbeigezogen. Und mit Russland gibt es natürlich keine Verbindung gerade zu unserer deutschen Geschichte. Nee,
das genau, gar nicht. Ne? Also, ist schon echt ein starkes Stück.
Ja. Unglaublich. Und am Schluss haben sie es dann wirklich durchgezogen, dass sie es nicht beleuchtet haben, wie ich das...
Doch, ich glaube, die haben es dann doch beleuchtet. Nachdem es halt so viele Proteste gab, haben sie es dann angeleuchtet.
Ich habe nur mitbekommen, dass die im Netz sich, also viele Menschen sich beschwert haben, dass das so nicht geht und dass es dann eben doch nicht passiert ist.
Okay.
Naja,
ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch von den Beschwerden, aber ich bilde mir ein, die haben es dann ausgeschaltet. Nein, ich kann mich auch täuschen.
Ja. Auf jeden Fall zeige ich es mal wieder, den riesengroßen Doppelstandard, der hier im Westen vorherrscht, für Personen oder Gruppen oder Bevölkerung, für die man Empathie haben soll und für die man keine Empathie haben soll, weil sie eben gerade nicht ins politische Bild passen.
Ja. Genau, dann vielleicht noch kurz ein paar Daten dazu zu St. Petersburg. Genau, der ursprüngliche Täter, der zumindest identifiziert wurde überhaupt von diesen Kamerabildern, die es da gibt und halt einen Leichenfund, der soll ursprünglich aus Kirgisistan kommen und der hat einen Bombenrucksack getragen hat. Nur das Problem dabei ist, das kann sein, aber man muss halt bei vielen Terroranschlägen beachten, jeder kann einen Rucksack tragen mit Bomben drin, ob er gezwungen wurde, keine Ahnung, aber und dann kann halt die Bombe von Weitem natürlich gezündet werden. Das heißt, er kann auch einfach ein Strohpuppe gewesen sein, der benutzt wurde, damit es halt dann so aussieht, er kommt von dort oder von da und er war der Täter. Also am Ende ja nur indirekt war, dass er ihn benutzt wurde. Genau, und am selben Tag wurde auch noch in Petersburg eine weitere Bombe gefunden, die aber nicht gezündet wurde. Und dann gab es 2-3 Tage später nochmal einen Bombenfund, jetzt nicht in der U-Bahn, sondern in einer Wohnung. Also haben sich auch dann noch ein paar Sachen gehäuft. Je nachdem, wenn wir Trittbettfahrer oder die das auch schon länger geplant haben. Genau. Okay, hätten wir noch was zu St. Petersburg? Es war in den Medien vertreten, dann ist ja am Folgetag darauf, dass eben in Syrien passiert. Vielleicht können wir dazu gleich überleiten. Dann ist natürlich das Ganze in Petersburg sehr stark in den Hintergrund getreten und dann war natürlich das Top-Thema Syrien und Giftgas-Angriff von Assad.
Der brutale Diktator schlachtet seine eigene Bevölkerung ab. Wo haben wir das schon mal gehört?
Ich glaube, in jedem letzten Krieg.
Ja, so ziemlich jeden.
Ja. Ja. Da habe ich ein paar Daten. Also gerade wenn es um Chemiewaffenangriffe geht, das ist wirklich so dieses Hauptargument der westlichen Mächte gewesen in den letzten Jahren. Sei es Saddam Hussein 1990, wo es ein Angriffsgrund war, 2003. Da war es sogar total auf falschen Tatsachen beruht, wo es halt um Weapons of Mass Destruction ging, die nie gefunden wurden, weil es keine gab. Und natürlich auch schon im Syrien 2013, was auch nicht stimmte. Das heißt, es war immer diese Achillesferse für die westlichen Staaten. Ja, jetzt haben wir was und jetzt greifen wir an. Aber vielleicht analysieren wir das nochmal ein bisschen von Anfang. Am 4.4., was ist genau passiert? Paar Daten und Fakten. Insgesamt gab es bei diesen Luftangriffen 70 Tote, darunter haben sich angeblich auch 10 Kinder befunden. Und genau, die Reaktionen waren dann halt auch sehr schnell gewesen. Innerhalb kürzester Zeit wurde der UN-Sicherheitsrat einberufen und da wurden halt sofort alle Argumente gefunden, was wir halt gerade sagten, Assad, der Diktator, wir müssen unbedingt was tun und was unternehmen. Hm. Genau, und vielleicht noch ein paar andere Daten zu diesem Ort. Was eben auch ganz wichtig ist. Also zum einen wurde ja gesagt, dass Assad mit chemischen Waffen angegriffen hat. Das hat auch Syrien offiziell verneint, dass sie das nicht gemacht haben.
Also sie haben verneint, dass sie mit Chemiewaffen irgendwas angegriffen haben, weil das im Jahr 2014, glaube ich, oder 2013, nachdem der erste Versuch gestartet wurde, das Land sozusagen ins Chaos zu stürzen, diese Chemiewaffen ja unter der UN-Schirmherrschaft vernichtet wurden.
Mhm. Unter Aufsicht, ja.
Unter der Aufsicht der UN.
Genau, da wurden alle Chemiewaffen beseitigt. Dann natürlich weiter zu dem Ort. Der stand unter Kontrolle von Al-Nusra und glaube ich auch anderen Parteien. Also der war bekannt, dass dort sich Terroristen befinden. Und genau, dann fing halt auch schon das Fragwürdige an, halt auf welchen Quellen beruht denn das überhaupt, dass ein chemischer Angriff stattgefunden hat. Und die einzige Quelle war, wie immer, diese sehr berühmt-berüchtigte Menschenrechtsorganisation, die ihren Sitz in London hat und niemals oder vielleicht irgendwann mal in Syrien ansässig war.
Also diese Ein-Mann-Operation aus London.
Mhm.
Von dem
genau. Also darauf wurden halt dann wieder die Fakten aufgebaut. Das sind ja keine Fakten, aber darauf wurde dann die Lüge aufgebaut. Okay, Assad hat jetzt angegriffen. Und ich denke mal, was ganz wichtig ist, die Frage zu beantworten, was hätte denn ein Assad davon, der seinen Krieg, oder der sein Krieg ist es ja nicht unbedingt, aber natürlich er führt den Krieg mit, einfach um sein Land wieder zu stabilisieren. Was hätte er denn überhaupt davon, jetzt chemische Waffen, nachdem er Aleppo einen ganz entscheidenden Sieg gewonnen hatte, was hat er davon, wenn er jetzt Chemiewaffen einsetzt?
Ja, das ist eigentlich die erste Frage, die man sich eigentlich immer stellen soll. Das nennt sich, glaube ich, cui bono. Mhm. Wer profitiert davon? Und wenn man jetzt mal zwei Seiten gegeneinander stellt, einmal die Assad-Regierung und einmal, sagen wir mal, den Deep State in Amerika oder wie auch immer man ihn nennen sollte, wer profitiert denn von dieser Aktion?
Mhm. Also jedenfalls nicht Assad.
Ja. Nicht Assad. Genau. Das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wenige Wochen zuvor haben sie gesagt, ja, Assad ist nicht unser Gegner, wir lassen den jetzt. Das kam ja von der amerikanischen
Regierung. Also von der neuen Administration.
Von der neuen Administration, ja. Donald Trump und sein Gefolge. Und dann, ja, haben sie das gesagt, ja, er ist jetzt nicht so relevant. Und jetzt natürlich, nachdem das geschehen ist, ist er natürlich wieder ganz vorne auf der Liste der Beseitigung.
Ja, also da muss man auch noch dazu sagen, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, der wird dann auch hoffentlich dann bald erscheinen. Da ist auch ein Punkt genau, worum es da geht, was hatte Assad eigentlich davon oder was hätte er davon haben können? Und die Antwort ist wirklich überhaupt rein gar nichts, also in mehrfacher Hinsicht, weil zum einen es gab eine Konferenz vom 4. bis 5. April in Brüssel von der EU ausgerichtet zum Thema Syrien, zum politische Einigung und so weiter, die halt sehr wichtig war. Also klar ist, dass so eine Konferenz ja irgendwie völlig überschattet wird, wenn er jetzt da so einen Giftgasangriff durchzieht vorher. Also das schon zum einen. Dann steht Assad und Russland in Syrien ja auch kurz vor einem militärischen Sieg. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die haben ja die Terroristen wirklich fast komplett zurückgedrängt. Mhm. Also auch da muss man sich fragen, selbst wenn Assad jetzt ein böser Diktator wäre, er weiß ja, kennt die Reaktion, wenn er jetzt da irgendwie mit Giftgas hantiert, was dann passiert. Also sprich, dass die USA halt ja nur darauf warten, in den Krieg offiziell eingreifen zu können. Also es wär total dumm. Dann ist, das hatte auch jemand geschrieben, also dieses Saringas, um das es geht, oder generell solche Giftgas-Sachen, das ist auch eine Waffe, das wird ja im Ersten Weltkrieg stark eingesetzt, wo es halt ein Zwei-Fronten-Krieg war. Ne? Und das macht also in Syrien militärisch auch überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist einfach nur, es würde auch rein militärisch keinen Sinn machen. Also es gibt einfach tausende Dinge, die da, also ne, also tausende Gründe, das nicht zu tun. aus Sicht von Assad. Also es macht hinten und vorne keinen Sinn und es ist eigentlich sehr leicht zu erkennen, wenn man sich das mal überlegt. Also diese Frage ist eigentlich sofort zu beantworten, wer hat was davon? Und, ne, aber was das Problem ist, dass die Leute so emotional aufgeladen werden, also mit diesen ganzen schrecklichen Bildern und die ja auch merkwürdigerweise alle sofort parat standen und überall um die Welt gingen mit den schlimmen Fotos und so weiter, dass die Leute so voller Emotionen sind, dass sie sich diese einfachen Fragen gar nicht stellen. Ne? Also es macht einfach schlicht und ergreifend keinen Sinn.
Die Frage ist natürlich bei den Fotos, ja, natürlich sind emotional, aber warum ist das so schnell ein Presseteam, um diese Fotos zu präsentieren? Das ist eigentlich auch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Dann kann man natürlich fragen, sind die Fotos denn wirklich echt oder woher kommen die überhaupt?
Und die Erfahrung lehrt uns, dass viele dieser Fotos gerade in den vorherigen Kriegen wie in Afghanistan oder Irak oftmals gefälscht wurden oder verfälscht wurden und in ganz anderen Gebieten stattgefunden haben, als sie wirklich präsentiert wurden dann in den Medien.
Ja, und selbst wenn sie echt sind, was sie auch oft dann nicht sind, und auch in dem Fall gibt es da ja Fragezeichen, aber trotzdem, selbst wenn sie echt sind, Bleibt die Frage, wieso sind die plötzlich innerhalb von ein paar Stunden eigentlich in allen Medien auf der ganzen Welt zu sehen? Also, das ist schon, das riecht schon sehr stark nach einer Medienkampagne, die halt vorher festgelegt wurde. Das ist auch in der PR ganz üblich, dass man sowas macht. Und also für alle Zuhörer auch, die vielleicht ja mal aus einer etwas anderen Quelle was lesen wollen, den empfehle ich mal auf Wikipedia die Brutkastenlüge nachzuschlagen. Das kann man auch mal Leuten zeigen, die vielleicht ein bisschen skeptischer sind und Wikipedia aber glauben. Und da geht es halt um den ersten Golfkrieg und es ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil es so ein bisschen das Paradebeispiel ist, wie sowas funktioniert. Also da wurde ja behauptet, dass Saddam Hussein, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Story war, aber so nach dem Motto, Saddam Hussein höchstpersönlich kleine Babys aus Brutkästen rauskickt. Ne? Also so diese Horrorgeschichte wurde da ja erzählt. Und dann gab es irgendeine Tochter von einer Botschafterin, die dann halt da ins Fernsehen gekommen ist und da geweint hat und diese schwachsinnige Story erzählt hat und die halt sich am Ende als völlig erlogen herausgestellt hat. Und das Ganze wurde halt von einer PR-Agentur, Hill & Knowlton, eine bekannte PR-Agentur, erfunden und inszeniert. Ja, das waren halt die 90er, das war jetzt noch ein bisschen anders, gab es ja auch noch kein Internet so richtig und so, aber so dieses Grundprinzip ist halt genau dasselbe Ding. Also man hat diese Bilder simultan überall auf der ganzen Welt, in allen, auch in deutschen Nachrichten, überall. Man fühlt sich da natürlich so ein, weil es halt eine ganz schlimme Geschichte ist, die man da hört. Dann, wenn da einer kommt, so, und jetzt den machen wir jetzt platt, dann sagen alle, yay, ja, wer sowas macht, den müssen wir jetzt platt machen. Und es ist genau dieselbe Geschichte jetzt in Syrien, ne? Also vergast kleine Kinder, was gibt's Schlimmeres? Also, und das wird überall 24 Stunden auf allen Kanälen wird es gebracht mit den schlimmen Bildern und dann kommt halt jemand und sagt, okay, den bomben wir jetzt weg. So, und dann sagen alle, jawohl. Ja, also das ist einfach das Grundprinzip und das ist wirklich erstaunlich, dass die Leute immer wieder und immer, immer wieder drauf reinfallen. Also,
Aber das ist ganz verständlich, weil ich glaube, wenn man halt Werbung studiert oder studiert hat, sind Kinder immer das erste Mittel, um überhaupt Geld generieren zu können, weil die sind niedlich, die sind mitleidenswert, die muss man unterstützen. Das ist einfach eine grundlegende menschliche Emotion, dass man dann sagt, oh Gottes Willen, Unschuldige tötet und das wird halt auch ganz bewusst auch total negativ ausgenutzt, um, wie wir es halt hier sehen, sei es jetzt gerade mit der Brutkastenlüge, dann der Tochter von Botschafter, weinendes Kind, und Menschen reagieren emotional, die fragen dann nicht mehr weiter. Und das wird halt ganz bewusst ausgenutzt von auch den Medien und halt auch den Machthabern. Und jetzt haben wir wieder dasselbe Beispiel, um das Ganze zu dramatisieren und ja, weiter Kriege stattfinden zu lassen.
Aber man muss ja nicht unbedingt bis zum Golfkrieg zurückgehen, sondern sich einfach mal an das Jahr 2003 erinnern und was da im Irak vor sich ging und wie es zu dem zweiten großen Irakkrieg gekommen ist. Und ich glaube, mittlerweile weiß es sogar jeder Otto-Normalbürger, dass dort unter dem Vorwand einer Lüge dieser Krieg angezettelt wurde und eigentlich fast unter dem gleichen Vorwand, wie jetzt wieder versucht wird, in Syrien einzumarschieren, genauso wie im Jahr 2013, eben unter dem Vorwand, dass Massenvernichtungswaffen gegen die eigene Bevölkerung von den bösen Diktator eingesetzt
Das
werden.
war, glaube ich, damals 2003 Colin Powell, der diese kleine Tube zeigt, ja, das sind die chemischen Waffen, diesen Beweis hatte und
Ja,
das
und
wo
das war dann der Beweis.
ja.
Und
Mehr gab es nicht.
mehr hat man gar nicht gebraucht dazu. Und ich habe auch heute das Statement von den Russen gehört, von der Sacharowa, von der Außenamtssprecherin über diese neue Aktion der Amerikaner oder des Deep States. Und sie spricht halt auch wieder klar an, wie kann es sein, dass in der UN bestimmte Staaten, also USA und Co., einfach irgendwelche Sachen behaupten, ohne jegliche Fakten vorzulegen und diese dann als Grundlage verwendet werden, einfach mal ein Land anzugreifen, dann
Anstatt eine unabhängige Untersuchung
stattfinden zu lassen.
Was eigentlich die Aufgabe der UN wäre, Experten dorthin zu schicken, die Situation zu erörtern, zu sehen, was ist passiert, wie ist das passiert. Sie vergleicht das auch mit einem Autounfall. Mhm. Ein Autounfall ist da ist ja auch nicht so, dass man einfach sofort dann Schuldigen sucht, sondern erstmal versucht herauszufinden, welches Auto ist zuerst in das andere reingefahren, wie hat sich das bewegt auf der Straße und etc. pp. Aber nichts dergleichen ist in der UN mal wieder passiert.
Und davor haben sie wahrscheinlich auch Angst, weil dann rauskommen würde, dass es nicht so stimmt, wie es dargestellt wird. Dass eben nicht Assad mit Giftgas angegriffen hat, sondern die einzige Möglichkeit, die da noch übrig bleibt, ist, dass eben dort Giftwaffen oder chemische Waffen stationiert waren oder gelagert wurden und die eben aus Versehen getroffen wurden in diesem Moment.
Oder die, wer auch immer das war, wahrscheinlich die Rebellen, diese sogenannten moderaten Rebellen, haben schon geahnt oder haben vielleicht vorher die Situation geschaffen, dass die syrische Armee dort angreifen wird und haben dann zusätzlich ihre Chemiewaffen, die sie dann von Ausland bekommen haben, vielleicht durch die Türkei, durch andere angrenzende Länder und haben das dann halt als Mittel verwendet, um die also die syrische Regierung die Schuld in die Schuhe zu
ziehen. Genau, da gibt's auch einen Tweet. Ich glaube, es war von einem Journalisten, der hatte mehrere Stunden vorher, bevor das überhaupt stattfindet, schon gesagt,
drei Stunden vorher,
ich werde dann mal darüber berichten, so ungefähr. Und woher konnte der das überhaupt wissen, dass dann dort ein Luftwaffenangriff dort stattfindet? Also woher hat er seine Informationen gehabt?
Ja, und das ist wiederum auch ein Fakt, der zum Beispiel wieder nicht in der UN aufgebracht wird. Da stellt sich jetzt die neue UN-Botschafterin für die Amerikaner hin und hält einfach zwei Bilder hoch, einmal vom toten Kind und einmal von mehreren toten Menschen und sagt, hier, guck mal, was Assad angerichtet hat. Das geht so nicht weiter. Ohne jegliche Fakten.
Ja, und dann geht's ja noch weiter. Da gab es einen Bericht von Ärzten und da stellte sich raus, dass der Arzt 2012 halt nicht mehr als Arzt anerkannt wurde, weil er eben mit Touristen schon zusammengearbeitet hat, Terroristen zusammengearbeitet hat.
Ja, die Hauptquelle sozusagen ist eine Person, die eigentlich schon vor einigen Jahren die Zulassung verloren hat und gar nicht mehr als Arzt praktizieren kann und zusätzlich offiziell als Terrorist gearbeitet hat.
Mhm. Und die WHO hat es nicht bestätigen können, weil dort keine Ärzte in der Nähe sind, die oder zurzeit nicht im Dienst waren, die hätten helfen können. Das heißt eben, ja, da stimmt so gut überhaupt nichts daran, was uns da aufgetischt wird im wahrsten Sinne.
Ja, um das vielleicht nochmal zu erklären, das ist die erste Nachricht, die dann erschienen ist von so einem Arzt aus einem Krankenhaus in der Region und der hat dann halt beschrieben, wie Dutzende Kinder und so wegen dem Gasangriff jetzt in sein Krankenhaus kommen und eben dieser sogenannte Arzt wurde schon vor mehreren Jahren die Akkreditation aberkannt und ist eben Terrorist gewesen. Ja.
Also auch wieder oder? Das heißt, uns wurden absolute Lügen aufgetischt und darauf wurde dann eben ja aus dem Bombenangriff, den Assad geflogen hat, ein Giftgasangriff, was überhaupt gar nicht stimmte. Am Ende, also total 180 Grad gedreht.
Ja, und also es gibt auch einen Artikel auf der Huffington Post UK, glaube ich, der versucht, diese ganze Anschuldigung aufzuheben, also quasi diese Geschichte des Westens verteidigt, dass halt der Assad das war und so weiter. Und es ist also, ich habe mir das mal durchgelesen und es ist also wirklich extrem armselig. Aber es wird halt versucht und um diesen Arzt zum Beispiel, dann heißt es also nach dem Motto, ja, okay, es stimmt schon, der wurde beschuldigt, dass er westliche Journalisten gekidnappt hat, da gab es ein Gerichtsverfahren, aber das wurde dann eingestellt, weil es nicht genügend Beweise gab, also und es hat ja damit gar nichts zu tun, also so in dem Niveau findet das statt, ja.
Genau, und das ist halt, glaube ich, auch es werden ja immer die Kinder hinzugezogen, die dann als ganz große Opfer dargestellt werden. Also ich möchte nicht sagen, dass es nicht vorkommt. Es kommt natürlich vor, dass immer wieder Kinder unter den Opfern sind. Bloß dann, es gibt so viele andere Ereignisse in dieser Welt, auch in der Vergangenheit, wo so viele Kinder umgebracht wurden, auch durch oder vorrangig durch Terroristen, wo das überhaupt niemals als so groß aufgebauscht wurde. Das ist halt dann das Tragische daran.
Zum Beispiel heute hat die amerikanische Regierung oder der Deep State wieder einen Angriff wieder in Syrien durchgeführt, und in dem 20 Kinder ums Leben gekommen sind. Wo ist da der Aufschrei in unseren Medien? Mhm. Und wo ist der Aufschrei, dass dasselbe eigentlich fast schon täglich in Syrien passiert, dass die Amerikaner irgendwelche zivilen Objekte bombardieren und Kinder und Frauen ums Leben kommen, und wir hören absolut nichts in den Medien darüber.
Ja, das regt einen richtig auf, ja. Ne? Weil man einfach diese Bilder serviert bekommen von leidenden Kindern, und man kann ja schlecht sagen, also na, wenn man so ein leidendes Kind sieht, kann man ja schlecht sagen, so, oh, ihr Schweine, ihr wollt mich wieder manipulieren und so. Da schaltet ja alles um, ne? So funktioniert dieses Spielchen ja auch, und es ist halt so, also so unverschämt fast schon, weil man natürlich ja auch Mitleid hat, auch mit den Kindern, egal wo sie sind, ne? Wenn da ein Kinder sterben, das ist halt immer schrecklich, und aber es wird halt so versucht, einen da zu manipulieren, und wie du sagst, Phil, also ne, wenn man jetzt nicht nur in Syrien, auch wird dann in gerade im Irak, in Mosul, was da abgeht, oder nicht zu vergessen im Jemen und so weiter, und kein Mensch sagt irgendwas, und dann soll man hier zum Krieg blasen, weil halt ein Kind irgendwo, ne, wahrscheinlich noch bei den Terroristen, von Terroristen als Schutzschild benutzt, dann umkommt. Also, ja. Entschuldigung, das war jetzt ein kleiner Rant.
Ja. Aber vollkommen verständlich, ja.
Und zusätzlich gab es auch sowas wie eine Medienkampagne vorher, oder zu dieser selben Zeit, dass hunderte Tweets veröffentlicht wurden mit der identischen Nachricht. Und das heißt auch, dass jemand darüber Bescheid wusste, um dann halt bewusst das Ganze weiterzuleiten oder halt das Feuer zu entfachen über diesen Angriff der syrischen Armee und das dann falsch auszulegen, damit halt das Drama sozusagen richtig vergrößert wird, was da stattgefunden hat. Was eben so nicht stattgefunden hat, wie es beschrieben wird.
Ja, aber wie gesagt nochmal, also die Message muss echt sein, und das kann man, glaube ich, auch immer in Gesprächen oder so mit anderen Menschen ganz gut unterbringen. Das Muster ist halt immer dasselbe, und es ist wirklich schon fast so primitiv, dass man sich fragt, wieso kommen die nicht mal auf andere Ideen? Also weil es ist immer dieselbe Geschichte. Und das liegt halt daran, dass die Menschen haben einfach keinen Bock auf Krieg. Also kein Mensch will Krieg, so, und oder zumindest nicht der Großteil der Menschheit. Und was macht man halt, wenn man als, sag ich mal, psychopathischer Regierungschef oder Machtmensch, was auch immer, einen Krieg anzetteln will, dann muss man die Leute halt überzeugen. Und da die halt keinen Bock haben, muss man es halt auf solche, muss man halt denjenigen dämonisieren, den man halt angreifen will. Und es ist immer wieder dieselbe Geschichte, und es wird halt mit Medienkampagnen gemacht. Und da reicht auch nicht, wenn da mal irgendwo auf Seite 5 in der Zeitung da steht, okay, Assad hat jetzt mal ein Kind umgebracht oder so, sondern das muss halt einfach auf allen Kanälen für eine gewisse Zeit, jeden Tag, immer wieder. Und dann klopft man die Leute weich, so. Und dann sagen plötzlich Leute, ja, okay, vielleicht sollte man den doch wegbomben, so, ne, wenn der sowas Schlimmes macht. Aber es ist immer dieselbe Geschichte. Man muss einfach aufpassen, wenn sowas passiert, dass man nicht in diese Falle tritt.
Ja. Ich weiß nicht, ob die Fotos stimmen. Ich habe gestern noch ein paar Fotos, glaube ich, auf Twitter oder Facebook gesehen. Saringas ist ja hochgiftig. Und da wurde halt so gegenübergestellt, dass, wer eben damit in Berührung kam und die Menschen, die retten wollen, in Vollschutzanzügen da waren. Also das heißt, das Gesicht war geschützt und die hatten in Vollgummi eingekleidet. Aber die anderen Bilder sind von diesen, glaube ich, White Helmets. Waren das sogar die White Helmets?
Ja, von den weißen
Helmets. Die hatten nur eine Maske auf und keine Handschuhe. Wie kann das sein, dass die damit in Berührung kommen mit diesem giftigen Zeug und wenn man professionell das eben mit einem Vollschutzanzug macht? Da kann man natürlich auch fragen, gab es denn jetzt wirklich überhaupt dort einen Giftgasangriff oder ist das wirklich alles von Anfang an aufgesetzt? Also, es gab keinen Giftgasangriff, aber ist dort Giftgas wirklich ausgetreten am Ende?
Ja, das ist wieder so ein Datenpunkt, den man eigentlich erörtern müsste und von Experten prüfen lassen müsste, bevor man irgendwelche Anschuldigen an eine bestimmte Regierung stellt oder sogar das Land einfach angreift ohne Mandat der UN.
Genau, und das bringt uns vielleicht noch kurz auf einen anderen Punkt, wenn diese White Helmets vor allen Dingen, die haben ja natürlich einen Oscar bekommen, das sind natürlich die Helden schlechthin, wenn sie einen Oscar bekommen, sind natürlich total fragwürdig und die auch mit den Terroristen zusammenarbeiten, sich mit Leichen fotografieren lassen und sich freuen und ja, also total zwielichtige Gestalten sind das, diese White Helmets.
Ja. Und mit den Handschuhgeschichte, also klar haben dann manche westlichen Medien, ich glaube auch in dieser Huffington Post-Geschichte wurde das aufgegriffen, da haben die dann gesagt, so, naja, das ist halt eine Notsituation, da guckt man halt nicht, ob man jetzt mal gerade Handschuhe da hat. Mhm. Ich meine, es wirkt erstmal, wenn jemand das glauben will, für dieses Jahr geschrieben, wirkt das erstmal so überzeugend, aber es ist natürlich Quatsch, weil ich meine, so Einweghandschuhe, die kosten nichts. Also jede Hilfsorganisation wird natürlich sowas haben und also es macht irgendwo keinen Sinn, vor allem wenn man dann noch überlegt, dass die ja ohne Ende Kohle kriegen von diversen Regierungen, die White Helmets, und da eigentlich genug Geld haben, aber das wird wahrscheinlich dann eher in die PR-Kampagnen gesteckt als in irgendwas anderes. Das ist schon sehr verdächtig alles. Und dann eine andere Sache noch mit diesen Bildern, also von den White Helmets, das ist auch ein bisschen merkwürdig, weil die Umgebung sieht halt aus wie so eine Art Stützpunkt und kein Wohngebiet. Also da fragt man sich auch, ja, warum sollen denn da auch Zivilisten sein? Also und was ist das überhaupt? Ne? Wo ist das? Aber es sind alles Fragen, die dann halt nicht gestellt wurden.
Man bekommt sofort vorgesetzt, das ist so und so, und dann stellt man noch keine weiteren Fragen, weil man eben die einfache Antwort schon da hat. Das ist auch ganz normal und verständlich letzten Endes. Ja.
Aber ich finde es schon bezeichnend, dass gerade die White Helmets, die in den letzten Wochen und Monaten eigentlich ziemlich exposed wurden, wie man im Englisch sagt, also
viel Presse gekriegt.
Genau, ja. Viel negative Presse bekommen haben für das, was sie da wirklich tun in diesen Terroristengebieten und dass sie eben wahrscheinlich selber Terroristen sind oder Leute sind, die Terroristen unterstützen, dass die dann einen Oscar bekommen und danach wieder, nachdem sie den Oscar bekommen, wieder als Quelle hergezogen werden für den nächsten Kriegsgrund, den man dann in Syrien losbrechen will.
Ja, und leider funktioniert es immer wieder. Das ist echt unglaublich. Man müsste da wirklich mal, ich denke mal, bestimmt in den nächsten Wochen kommen dann noch mehrere Sachen ans Licht, dass vielleicht überhaupt gar keine, ja, zum einen gar kein Giftgas ausgetreten ist, was ich mir durchaus vorstellen könnte, wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Und dass eventuell einige Fotos auch gefälscht sind oder wo ganz woanders herkommen. Aber müssen wir erst nochmal abwarten. Was wir jetzt diskutiert, sind erstmal die Daten, die vorhanden sind. Genau. Gut. Gibt es noch etwas zu dem Angriff auf Idlib?
Ja gut. Ein paar Tage später hat dann ja die Trump-Regierung oder...
Genau, das ist dann...
Zumindest offiziell die Trump-Regierung dann reagiert.
Mhm. Genau, also das... das können wir dann nochmal besprechen. Also, der nächste Schritt war natürlich dann am 7.4., der Luftangriff, was nicht direkt, sondern ein Raketenangriff der USA stattgefunden hat aus dem Mittelmeer und dabei ein Luftwaffenstützpunkt in Syrien angegriffen wurde, in der Nähe von Homs. Dabei wurden insgesamt über 50 Marschflugkörper abgefeuert. Und Trump, dazu kann Phil vielleicht dann nochmal später sagen, bestätigte diesen Angriff und gab halt offiziell zu, dass dieser Angriff auch wirklich stattgefunden hat. Genau, und dabei wurden halt ein paar Sachen zerstört, aber überhaupt nicht viel und eigentlich auch überhaupt nichts Wichtiges. Also man sagte, ein paar Flugzeuge sind kaputt gegangen oder wurden beschädigt, ein bisschen die Infrastruktur, der Kontrollturm oder die Flugverkehrskontrolle und halt ein paar Hangars sind beschädigt geworden. Sind beschädigt worden. Genau. Gut, das sind erstmal so die ganz, ganz groben Daten.
Ja, und das war halt die direkte Reaktion auf diese Giftgasvorwürfe gegen Assad und seine Regierung. Und Trump hat sich dann halt danach hingestellt und hat gesagt, das war jetzt die Reaktion auf diesen schlimmen Einsatz dieses Giftgas, was natürlich sehr fragwürdig ist, ob das wirklich so passiert ist. Und einfach um eine Message an Assad zu senden, dass das so nicht weitergeht und dass eben seine Regierung jetzt den Fokus auf Syrien legt, was sie davor nicht wirklich gelegt hat, sondern eher auf ihre eigenen Probleme im Land.
Genau, und was damit die USA mal wieder gemacht hat, im Gegensatz zu Russland, die haben mal wieder ein souveränes Land illegal angegriffen, ohne Zustimmung des UN-Rates.
Ja.
Das zum wiederholten Mal.
Was zumindest in diesem Konflikt, wenn man es überhaupt so nennen kann, in Syrien eigentlich das erste Mal ist, seitdem er vor sieben Jahren ausgebrochen ist, dass die US-Regierung offiziell also gegen das Militär von der syrischen Armee vorgeht. Obama und Co. haben es anders gelöst, indem sie Proxys verwendet haben, also Leute am Boden, also die Terroristen sozusagen, um gegen die Regierung vorzugehen. Und wenn dann mal was passiert ist, wenn Zivilisten umgekommen sind, dann hieß es halt, es ist Kollateralschaden und dass sie eigentlich ISIS bekämpfen.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine große Kehrtwende in der ganzen Politik, weil vorher ging es ja immer um ISIS. Davon hört man jetzt ja komischerweise auch nichts mehr. Ist ja auch interessant. Und jetzt geht's direkt gegen Syrien von den USA aus. Und deswegen ist vielleicht auch die Frage so interessant, die jetzt über dieser Show steht. Also zettelt Trump den dritten Weltkrieg an, weil da muss man sich schon drüber klar werden, dass eben für Russland das ein absolutes No-Go ist, dass die USA Syrien, also da die Regierung stürzen und daraus einen Irak oder Libyen machen. Also das ist einfach, das ist die Linie, die ist gezeichnet und die darf nicht überschritten werden. Also da wird Russland alles tun, damit diese Linie nicht überschritten wird. Und das versteht, oder hat man zumindest gedacht, dass die USA das auch irgendwie mal kapiert haben, aber anscheinend nicht. Und deswegen ist das so gefährlich, wenn jetzt die Kriegstreiber in den USA halt wieder das Sagen haben, die halt wie so kleine Kinder es nicht auf sich sitzen lassen können, dass sie ihnen das jetzt irgendwie verwehrt wurde, da dieses Land in Schutt und Asche zu legen. Wenn die jetzt wieder am Drücker sind, dann ist es halt unglaublich gefährlich, weil, wie gesagt, Russland einfach da sagt, aus sehr guten Gründen auch, geopolitischen Gründen.
Nur eine Leserin schreibt gerade noch, das Muster ist wieder ähnlich wie bei der Bush-Regierung, wo es auch direkt Angriffe gab, statt Stellvertreterkrieg. Es war zuletzt Bush gewesen, der auch direkt eben den Irak angegriffen hatte damals.
Nur, dass eben dieses Mal der große Unterschied besteht, dass Russland direkt damit involviert ist, eben die zweite große Macht in der Welt.
Genau, und da gibt es sogar ein Zitat von Trump im Jahr 2013, und da fragt er halt, ja, was bekommen wir denn davon, wenn wir Syrien bombardieren, neben mehr Schulden und einen langjährigen Konflikt oder ein Konflikt, der Jahre andauert. Obama sollte unbedingt die Bestätigung vom Kongress bekommen haben, um überhaupt anzugreifen. Das hat Trump zumindest im Jahr 2013 gesagt. Das sind natürlich jetzt ganz paar Jahre.
Also es bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass sich Trump zumindest bis zu dem Zeitpunkt von gestern, an dem dieser Angriff stattgefunden hat, eigentlich ziemlich moderat positioniert hat und gesagt hat, dass man mit Syrien erstmal verhandeln muss und dass man vielleicht eine Lösung auf politischer Ebene finden muss. Und jetzt hat eben dieser Giftgasangriff ganz urplötzlich natürlich einen Vorwand geliefert, dass dieser Kurs, der eigentlich schon ziemlich überraschend war für eine amerikanische Regierung, sich jetzt irgendwie ändert. Ne?
Genau, und er sagt ja doch, Trump, gibt es noch ein Zitat, ja, dass er seine Einstellung gegenüber Syrien und Assad hat sehr, sehr verändert hat. Und ich habe das hier leider nur auf Englisch darstellen. Und er sagt dann weiter, ja, jetzt ist es ein ganz andere, befindet sich das ganz auf einer ganz anderen Ebene. Und das hat, er sagt halt auch, dass halt gerade die toten Kinder für ihn ganz große Bedeutung hatten und einen ganz großen Einschlag oder Bedeutung. Und dann sagt er weiter, wenn du unschuldige Kinder tötest, dann hast du sehr, sehr viele Linien überschritten. Oder dann wurden sehr, sehr viele Linien überschritten. Das ist halt das, was Donald Trump gesagt hat. Also jetzt natürlich auch die Frage, okay, hat Trump das wirklich befohlen? Wurde das vielleicht von der Deep State Regierung einfach durchgeführt und er musste dann gerade stehen? Das ist jetzt die spekulative Frage, was ist jetzt mit Trump los? Entweder man kann sagen, Trump ist ein Idiot und ein Rückgrat und ja, hat viele Propaganda zum Opfer, oder Trump spielt jetzt mit diesen globalen Spielen mit, die seit Jahren stattfinden, und zeigt jetzt mal ein paar Muskeln sozusagen.
Ja, das ist eine gute Frage, besonders in der Hinsicht zu dem, was in den letzten Wochen und Monaten, nachdem der Trump in die Regierung gekommen ist, von ihm geäußert wurde, gerade auch über Twitter, über diese Fake News Sache, über die sogenannten russischen Hacker und diese ganzen anderen Medienkampagnen, die gegen Russland gerichtet waren, warum er sich jetzt plötzlich irgendwie um 180 Grad zu wenden scheint.
Auch er?
Auch er, ja. Obwohl er eigentlich etwas anderes gesagt hat am Anfang.
Ja. Genau, also wie gesagt, wir versuchen immer ziemlich neutral gegenüber Trump zu sein, weil wir eigentlich noch keine Daten hatten über ihn, um wirklich ein Urteil zu bilden. Und halt vor allen Dingen die Medien haben ja dann immer sehr schlecht über ihn berichtet, ihn total böse dargestellt, wo man dann auch feststellte, dass eben dass es eine Medienkampagne war, um halt die Hillary zu promoten und Trump runterzumachen, wo er dann ganz überraschend gewonnen hat. Und dann, ja. Also wir hatten einfach keine Daten in der Hand, ob Trump jetzt wirklich was Gutes verändern möchte oder eben wirklich, ja.
Aber zumindest die Anfangszeit, nachdem er in die Regierung gekommen ist, hat sich zumindest ziemlich zuversichtlich angehört. Und hat auch zuversichtliche Schritte eingeleitet, zum Beispiel eben diese neue Syrien-Politik, was dafür sprechen könnte, dass diese Aktionen, die wir jetzt gestern gesehen haben, vielleicht nicht wirklich so geplant war von Trump und eher so eine Hauruck-Aktion gewesen sein könnte, entweder von seinem Team oder eben vom Deep State, um irgendwelche größeren Ziele zu erreichen.
Ja, und was halt so verrückt ist, ist ja auch, dass die Medien ihn quasi gehasst haben, jetzt die ganze Zeit, als er, ich sag's mal ein bisschen platt, Korruption bekämpfen wollte und CNN halt kritisiert hat. Mhm. Da war der Oberbösewicht.
Fake News.
Genau, und jetzt, wo er Bomben auf unschuldige Menschen schmeißt, wird er gefeiert. Also es ist eigentlich völlig absurd. Ja.
Ja. Stimmt, dann waren natürlich auch noch ein paar Reaktionen gewesen. Da haben auch einige Regierungen haben denen zugestimmt, vor allen Dingen Frankreich, Israel und Großbritannien begrüßten die Angriffe. Ich glaube, die deutsche Regierung auch, aber möchte nicht weiter mit eingreifen. Das haben sie zumindest die von der Leyen gesagt. Und dann gab es andere Länder, zumindest Griechenland. Okay, Le Pen ist natürlich jetzt kein Land, ist die Kandidatin in Frankreich. Die sprachen sich zum Beispiel dagegen aus. Es gab noch einige andere Stimmen aus Frankreich, die auch dagegen gestimmt haben, aber zumindest, ja, es gab einige Fürsprecher und hat auch einige, die sich dagegen geäußert haben. Und natürlich auch Russland. Die sind natürlich, fand das auch, wie hat es Putin bezeichnet, weiß das jemand? Ein Akt der Aggression?
Ein Akt der Aggression der Amerikaner,
ja. Auf einen souveränen Staat oder so, ne? Oder gegen das Völkerrecht.
Ja. Mhm. Was natürlich der Wahrheit entspricht.
Ja.
Mhm. Absolut, ja.
Gut, und dann gibt es natürlich auch noch die Meldung, dass Russland vorher gewarnt wurde. Die hatten auch, glaube ich, auch Menschen auf diesem Flughafen. Und dass die vorher gewarnt wurden, und um halt ein paar Sachen aus dem Weg zu bringen. Und da gibt es aber auch teilweise so widersprüchliche Sachen, dass die entweder nicht gewarnt wurden und irgendwie anders rausgefunden haben. Da ist man sich noch nicht ganz sicher, was jetzt wirklich stimmt.
Zumindest haben die Russen offiziell gesagt, dass der Angriff, so wie er stattgefunden hat, also jetzt der Giftgasangriff, nicht in kurzer Zeit durchgeführt werden konnte.
Nee, nicht der Giftgasangriff, die Marschflugkörper.
Genau. Mhm. Sorry. Die Marschflugkörper nicht in kurzer Zeit durchgeführt werden konnten, sondern eigentlich eine Planung von mehreren Wochen voraussetzt, was eigentlich diese ganze Zeitspanne dann völlig durcheinander bringt, die Medien da kreiert haben. Dass eigentlich schon davor ein Plan existiert hat, dann ist diese Attacke stattgefunden und es passt also nicht wirklich zusammen.
Mhm. Ja. Also da ist man sich nicht, also irgendwie ist ja zwiespältig, auf der einen Seite wussten sie, auf der anderen Seite wussten sie natürlich nicht. Natürlich haben sie Luftüberwachung und alles, auch die Russen, um dann auch die Marschflugkörper auf ihren Radaren gesehen haben, aber inwiefern sie dann wirklich benachrichtigt wurden, steht noch nicht vollkommen fest. Aber was danach kam, ist halt, dass sie eben den Kontakt jetzt abbrechen erstmal, also den nicht vollkommen abbrechen mit den USA, aber die hatten zumindest alle Angriffe immer abgeglichen mit den USA, die wussten genau, wo die zuschlagen als nächstes und das haben sie jetzt auch erstmal eingestellt.
Da geht es um einen Vertrag, der, glaube ich, 2015 zwischen dem Pentagon und Russland abgeschlossen wurde und da sich ja die Amerikaner jetzt nicht an den Vertrag gehalten haben, offiziell haben sie den Vertrag ausgesetzt, was vollkommen nachvollziehbar ist.
Ja. Aber es zeigt ja auch eine Verschärfung des Konflikts. Also vorher hatte man so das Gefühl, es wird zumindest noch offiziell so getan, als ne, würde man da irgendwie zusammenarbeiten gegen ISIS, gegen den gemeinsamen Feind, wenn man das so nennen will, was natürlich auch jetzt nicht so ganz der Wahrheit entspricht, aber gab noch zumindest diesen Anschein. Und jetzt, wenn halt der Vertrag gekündigt ist und es keine Abstimmung mehr gibt, zumindest offiziell zwischen Russland und USA, was Syrien angeht, dann ist das natürlich schon ein Einschnitt und auch sehr gefährlich. Also und vielleicht wissen das auch einige Hörer nicht oder haben sich noch nicht damit so beschäftigt, aber Russlands Militär ist halt eben auch nicht so das Klischee von dem Sowjet-Schrott, was man so in den 90ern so verbreitet hat, sondern das ist eben hochgerüstet und hoch spezialisiert und extrem ausgereift und vor allem auch genau darauf abgestimmt, schon seit Jahren in der Entwicklung eben, ja, also mal blöd gesagt, die Amerikaner zu schlagen und alle Schwächen auszunutzen. Und also es ist nicht so, dass die sich nicht wehren können. Und ganz im Gegenteil. Und wenn da sollte es da wirklich eine Konfrontation geben, dann kann das, also es muss jetzt nicht gleich im Dritten Weltkrieg ausarten, aber es kann eben sehr schnell eskalieren und in alle möglichen Richtungen gehen. Also es ist einfach sehr gefährlich.
Ja. Vollkommen, das ist vollkommen richtig, ja.
Da, es gibt vielleicht noch ein interessantes Detail zu diesem sogenannten Giftgasangriff, den es so vielleicht vorher in anderen Kriegen nicht gegeben hat. In Sachen Vorwand ist eben die Tatsache, dass die syrische Armee zugegeben hat, genauso wie die Russen das mit Daten hinterlegt haben, dass die syrische Regierung diese Region zwar bombardiert hat, also sie haben immer explizit gesagt, dass das nichts mit Giftgasangriffen zu tun hatte, sondern eben mit der Bekämpfung der Terroristen, die in dieser Region nachweislich sind. Das heißt, Wenn man das mit den anderen Kriegen oder versuchten Kriegen und den Vorwänden vergleicht, wie jetzt in 2003 oder in den ganzen anderen Kriegen wie Libyen, da wurde uns ja immer irgendeine Story präsentiert und dabei gab es überhaupt keine Fakten, die irgendwie auch nur in irgendeiner Hinsicht in die Richtung gedreht werden konnten. Aber in diesem Fall ist eben dieser Faktum da, dass die syrische Regierung diese Gegend bombardiert hat. Mhm. Und was natürlich die Sache noch deutlich verschärft und schwerer zu widerlegen macht für die russische und syrische Regierung, weil die amerikanische Regierung oder der Deep State dahinter eben harte Fakten haben, wo sie sagen können, ja, aber die haben doch zugegeben, da ist bombardiert worden, jetzt sagen die das kann doch nicht sein, dass da keine Gasexplosion stattgefunden hat.
Mhm. Ja, und die Russen haben natürlich dann auch anschließend auch Videomaterial gezeigt. Und was das, okay, vielleicht mal kurz zu diesen über 59 Marschflugkörpern. Ich glaube, nur 23 haben ihre Ziele getroffen und man weiß nicht, was mit dem Rest geschehen ist.
Also ein typischer chirurgisch präziser Schlag.
Der Amerikaner, ja.
Also genau, es sind halt einige Marschflugkörper, wo man nicht weiß, wo sind die hin verschwunden oder was haben die noch angegriffen in diesem Fall. Gut, vielleicht stimmen auch die Zahlen überhaupt nicht und die haben halt ihre Ziele getroffen. Die wollten vielleicht, sagen wir mal, ganz viele losgeschickt. Und dann wurde auch mal eine Rechnung aufgestellt. Ich glaube, Gott, dieses wurden vielleicht, die haben Schaden angerichtet, vielleicht von, ich weiß leider nicht ganz genau die Zahlen, von 1,5 Millionen Dollar und insgesamt hat dieser Angriff, glaube ich, 90 Millionen gekostet oder 30 Millionen oder so. Genau, und dann wurde auch weiter gezeigt, eben was alles zu Schaden gekommen ist und es ist fast nichts, es ging fast nichts kaputt. Also die Landebahnen sind noch intakt, also so damit können trotzdem noch Flugzeuge starten und landen. Es wurden kaum Flugzeuge beschädigt, nur ganz minimaler Schaden. Also das ist schon etwas merkwürdig. Die hätten ja wirklich ganz gezielt sämtliche Sachen ausschalten können, theoretisch. Aber warum ist das nicht geschehen? Das ist wirklich die Frage.
Das ist eine gute Frage zu... Vor allem im Zusammenhang mit dem Gerücht, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Gerücht ist oder so ein Fakt, dass die russische Regierung vorher gewarnt wurde.
Mhm.
Wenn man da mal ein bisschen die Punkte verbindet aus der begrenzten Sicht, die wir jetzt im Moment haben, kann man sich vielleicht die Frage stellen, ob das vielleicht bewusst passiert ist, um die Russen zu warnen. Wenn man sich vorstellt, wenn man die Russen warnt, dann ist ja logisch, dass die Russen dann die Syrer waren und dass die Syrer dann ihre Leute da aus der Region abziehen.
Ja. Und es war auch ein Feiertag, oder zumindest für Syrien war das ein Feiertag gewesen. Das heißt, auch wenig Personal wird da gewesen sein. Okay, wenn es ein Kriegszustand ist, müsste eigentlich immer jemand da sein, weil um reagieren zu können letzten Endes, aber war trotzdem ein merkwürdiger Tag. Aber wie gesagt, man kann da nur spekulieren, warum wurde nicht mehr kaputt gemacht. Also, ja, also die Möglichkeit ist, wie Phil gerade sagte, die Bescheid bekommen, dann natürlich so schnell wie möglich reagiert, Sachen abzuziehen oder in Sicherheit zu bringen, je nachdem.
Also meine laufende Theorie im Moment ist ja, dass der Trump gemerkt hat, dass dieser neue Giftgasangriff, dieser Vorwurf, dass der in eine ziemlich prekäre Lage ziemlich schnell kommen kann, eben eine Invasion des Landes, weil eben jetzt Fakten da sind, die man leicht so drehen kann, dass eben die syrische Armee dafür verantwortlich ist und er vielleicht, das ist nun vielleicht, dann die weniger schlimmere Option gewählt hat und sozusagen offen den Angriffspunkt angegriffen hat und so sozusagen die Segeln aus den, also den Wind aus den Segeln der Kriegstreiber irgendwie zumindest kurzzeitig nehmen wollte.
Das wäre die positive Sicht, ja, auf jeden Fall. Das damit halt Paul ruhig. Und vor allen Dingen meldete sich auch Hillary Clinton darauf und hat sich gefreut.
Die hatten doch für Wochen und Monate fast gar nicht
mehr gehört. Und auf einmal taucht sie auf ihr Loch auf. Und
nach ihrem grandiosen Nichtsieg. Und jetzt taucht sie wieder auf und will, dass man Assad beleidigt, ja.
Ja, das erinnert auf jeden Fall dieses Manöver mit den Marschflugkörpern so an. Kennt ihr sicherlich auch, ne? Wag the Dog, den Film. Also so eine große Show machen, ne? Irgendwie mit einem riesen Trara, ohne eigentlich viel anzurichten letztlich. Aber gut, dann gibt's aber auch noch die Theorie. Ich glaube, irgendjemand hatte das in dem SOT-Forum aufgebracht, dass die Russen vielleicht auch, die haben ja sehr hochentwickelte technologische Waffen auch, ne? Und dass die einfach da diese Marschflugkörper auch gejammt haben oder gestört haben. Dadurch also, dann ab.
Ja, es liegt durchaus im Rahmen des Möglichen, ja. Gut, die haben ja auch diese ganzen diese Raketen SU-400 oder 300, wie die heißen.
Ja, S-400, S-500, ja.
Genau. Die hätten sie vielleicht auch einsetzen können. Die Frage ist natürlich, wie effektiv sind sie gegen Marschflugkörper, weil die sehr tief fliegen und...
Ja, aber eigentlich gegen diese Marschflugkörper, die da eingesetzt werden oder eingesetzt wurden, sind sie eigentlich, sagen wir mal, fast schon 100% effektiv. Was natürlich auch wieder die Frage aufkommen lässt, warum sind sie überhaupt angekommen?
Ja, also müssen wir wahrscheinlich erstmal in den nächsten Wochen abwarten. Vielleicht kommen noch ein paar mehr Daten raus. Und vor allen Dingen, was passiert denn jetzt überhaupt? Wie reagiert jetzt Putin? Hat sich noch etwas zurückgehalten momentan. Hat viele seiner Sprecher sprechen lassen. Aber momentan, er selber hat sich noch nicht richtig geäußert. Er hat natürlich schon ein paar Sachen gesagt, aber es fehlt
wie,
jetzt...
Wie er es eigentlich immer in solchen prekären Situationen macht, erstmal ruhig bleiben, keine großen Kommentare abgeben, also persönlich abgeben und erstmal die Situation wahrscheinlich beurteilen und wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen oder Wochen wird man dann genaues Statement von ihm selber hören.
Ja. Wie gesagt, es war schon sehr, sehr heikler Angriff, weil... Es kann schon sehr viel riskieren. Es hängt jetzt letzten Endes eigentlich von Putin ab, wie er reagiert, ob es jetzt zu einer weiteren Eskalation kommt oder ob es jetzt wieder ein bisschen ruhiger wird. Und dann natürlich auch, was die USA in den nächsten Wochen machen wird. Bekannt gegeben wurde, glaube ich, dass es jetzt nicht ständig stattfinden soll, sondern immer, was ich gelesen habe, immer wenn die syrische Armee wieder etwas anstellt, was Schlimmes, dass sie dann wieder angreifen. Aber ja.
Ja, das ist die Konsequenz aus diesem Angriff von Trump, dass er sozusagen durch diesen Angriff, wenn er ihn wirklich selber befohlen hat oder seine Generäle ihn befohlen hat, dass er jetzt eigentlich Freiraum geschaffen hat für die Leute im Deep State oder die Kriegshetzer, wie auch immer man sie nennen mag, dass sie jetzt eigentlich immer wieder diesen Button pushen können und sozusagen immer wieder Trump dazu veranlassen können, hier, um doch mal wieder, ist wieder irgendwas passiert.
Er hat sich letzten Endes, also Trump, definitiv damit auch dreckig gemacht. Also sind da auch wahrscheinlich ein paar Leute gestorben und... Luke?
Nee, genau, ich habe nur genickt, sozusagen. Ah, okay.
Genau, also ja, hat sich da schon irgendwo positioniert, ob er es wollte oder nicht, aber er hat trotzdem eine Position eingenommen. Die ist leider momentan nicht gut, also im Sinne für Trump. Und ja, müssen wir in den nächsten Wochen mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, oder die nächsten Tage sogar, weil von dem, was jetzt innerhalb von einer Woche passiert, was kann jetzt in den nächsten Tagen noch passieren? Das ist ziemlich spannend. Ja.
Und es ist auch interessant abzuwarten, wie die Russen reagieren, ne? Weil die in der Vergangenheit hat Putin und Russland hatten die eigentlich immer den Ball recht flach gehalten und sich nicht provozieren lassen durch die ganzen schlimmen Sachen, die schon seit Jahrzehnten laufen. Und haben das immer mit stoischer Ruhe sozusagen ausgesessen. Aber wenn sie was gemacht haben, dann haben sie es mit 100% und volles Programm. Also das war ja immer so der Ding. Also ne, sei es mit Tschetschenien oder mit Syrien oder so, gucken lange zu und irgendwann plötzlich kommen sie mit einer Gewalt, wird zugeschlagen, die halt wirklich sagt, okay, wir machen das. Also von daher wird es auch interessant, was jetzt passiert, ob Russland dann auch irgendwann sagt oder wieder mit einer Aktion kommt, weil sie sagen, okay, wenn wir jetzt noch weiter abwarten, dann passiert was Schlimmes jetzt müssen wir was tun. Und das bleibt spannend.
Eigentlich kann man festhalten, dass fast alle Aktionen, die die Russen dann im Nachhinein so von solchen Aktionen vom Deep State gemacht haben, eigentlich ziemlich strategisch waren und sehr durchdacht und meistens auch sehr überraschend für die Leute, die eigentlich hinter dem Deep State stehen.
Also und sehr erfolgreich.
Ja. Und sehr erfolgreich, ja.
Die Russen hätten immer noch die Chance auch zu sagen, okay, stopp, wir sperren jetzt den Flugraum für alle anderen Flugzeuge oder vor allen Dingen auch für die Amerikaner. Mhm. Dann würde Amerika gezwungen sein, okay, noch dreimal zu überlegen, ob sie nochmal angreifen, ansonsten werden die Sachen von der Luft runtergeholt. Könnte sein.
Das wäre jetzt eigentlich ein legitimer Vorgang, auch unter den Richtlinien der UN, zu sagen, wir sperren jetzt den Luftraum, aber nicht auf die Art, wie die Amerikaner das wollen, dass die für alle gesperrt wird, außer für ihre Flugzeuge und dass man dann eben das Land ins Chaos stürzen kann, sondern dass die syrische Regierung entscheidet, wir sperren das und die Russen sollen uns dabei helfen und jeder, der in das Land sich auch nur nähert, der wird halt abgeschossen, was vollkommen legitim wäre.
Ja. Das wäre halt ein Selbstschutz letzten Endes, was auch Konsequenzen für die alle anderen hätte. Genau, dann war, glaube ich, noch eine Nachricht wegen einem Kampfschiff, ein russisches Kampfschiff, was auch wieder im Mittelmeerraum eingetreten ist. Und sich halt jetzt auch bei einem syrischen Hafen platziert. Ich weiß aber nicht genau, was es für ein Schiff ist. Also das heißt, die nehmen Position ein und werden natürlich jetzt auch Schritte einleiten, um vielleicht irgendeinen Schutz aufzubauen oder was auch immer. Also es bleibt wirklich ziemlich spannend und ich hoffe, dass wir nächstes Mal
Es wird auf jeden Fall interessant, da das eben der erste Vorfall ist, in dem wirklich sozusagen Amerika und Russland direkt konfrontiert wurden miteinander. Seit vielen Jahrzehnten.
Ja, ja, im wahrsten Sinne. Okay, gut, ich denke mal, ja, nur ganz kurz noch, ja, auch am selben Tag war dann gestern noch der Angriff in Stockholm gewesen, oder der Terroranschlag, kann man auch sagen, von einem LKW-Fahrer, und wo es halt auch drei Tote gab. Einfach nur zum Abschluss jetzt noch kurz, dass eben, ja, diese Woche wirklich hochbrisant war. Und allgemein, um das abzuschließen, ja, können erstmal nur abwarten, was sich jetzt in den nächsten Tagen, vor allen Dingen, jetzt wird es jetzt nicht im Wochenhandel, in den nächsten Tagen passiert, ob USA nochmal zuschlägt, ob Trump sich entschuldigt oder so, keine Ahnung. Das bleibt wirklich ziemlich spannend. Genau. Gut, hat jemand von euch noch was ja, unbedingt noch erwähnt?
Vielleicht einen coolen Kopf bewahren und wenn möglich die Wahrheit sprechen, damit diese ganzen Kriegslügen nicht weiter sich vorziehen und ein weiteres Libyen existiert und ein weiter Irak.
Genau, das ist mir ganz wichtig, weil was halt passieren kann, dass das Land einfach in Chaos gestürzt wird und zum Glück ist halt Russland hängt mittendrin, dass halt sowas auch verhindert werden kann, wie es eben, wie wir es in sehr vielen letzten Kriegen erlebt haben, sei es Libyen und Irak, die vollkommen zerstört wurden und wo es halt dann auch die ganze Flüchtlingskrise gab und so weiter. Genau.
Ja, ich würde auch sagen, haltet die Augen offen da draußen, lasst euch nicht emotional manipulieren und befürchtet das Schlimmste und hofft auf das Beste.
Ja, würde ich sagen, das ist ein ganz guter Spruch. Also dann vielleicht kommt noch ein Kommentar von einer Leserin, Zuhörerin, dann vielleicht, wenn es um Stress geht, halt die letzte Radio schon nochmal anhören, wo es halt um Stress ging, Stressbewältigung. Und zu guter Letzt, ja, vor allen Dingen auch Sachen posten. Muss jetzt nicht unbedingt nur von SOT sein, sondern es gibt auch AT und Sputnik, die wirklich sehr gute Arbeit leisten. Ja. Und halt der Wahrheit wirklich am nächsten dran sind, weil es eben ja eine Gegendarstellung ist von dem, was wir sonst immer lesen. Gut, dann wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann 2 Wochen und das Thema geben wir dann ja wieder kurz bevor bekannt. Vielleicht diskutieren wir ein Buch. Das wissen wir momentan noch nicht, was wir genau besprechen werden.
Okay, ciao. Okay.
Gut, dann tschüss an alle.